Der Menschensohn muss erhört werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Aus Johannes 3, 14 bis 15. Mit diesen Worten, liebe Gemeinde, begrüße ich Sie zum Palmsonntag, den 6. Sonntag der Passionszeit. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Folgendes ist für die Woche abzukündigen. Am Dienstag um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht via Videokonferenz. Und am Mittwoch um 19 Uhr findet hier in Medenbach im Saal das Bibelgespräch über die Offenbarung statt. Ich weiß nicht, ob es hier nochmal angemeldet werden muss oder ob das vom... Nee. Ja, es sind so wenige, man kann gerne noch dazukommen, höre ich gerade. Also am Mittwoch um 19 Uhr hier im Saal. Am grünen Donnerstag, also jetzt kommenden Donnerstag um 20 Uhr, ist Gottesdienst mit Abendmahl. Am Karfreitag um 11 Uhr ist Gottesdienst, auch hier in der Kirche. Am Sonntag, am Ostersonntag um 6 Uhr ist Frühgottesdienst in Breitscheid. Ich bitte darum, wer von euch und Ihnen noch dazukommen möchte, einen Zettel mitzubringen, wo Ihre Daten draufstehen, also die Anmeldung für die Anmeldung. Mit Adresse. Genau. Und um 11 Uhr ist hier in Medenbach Gottesdienst wie gewohnt. Die Pflichtkollekte vom vergangenen Sonntag betrug 71,20 Euro. Allen Gebern sei herzlich gedankt. Und die Kollekte von heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, hier vorne am Eingang, da hängt noch ein Zettel aus. Wenn sich mal jemand eintragen möchte für die Lesung zu mithelfen, dann freuen wir uns sehr. Ja, und nun wünsche ich uns allen einen schönen Gottesdienst und Sie hören jetzt ein Lied.
Vermutlich werden viele von Ihnen und euch in diesen Tagen den Bericht über die Ereignisse in Jerusalem lesen, die geschehen sind vor der Kreuzigung Jesu. Und da gibt's diese Passage drin, in der ein mutiger Petrus Jesus sagt, egal was passiert, ich stehe zu dir. Und Jesus ihm sagt, wirst du nicht, du wirst dreimal sagen, dass du mich gar nicht kennst. Das will dieser mutige Petrus überhaupt nicht hören, aber genau das passiert ihm. In jener Nacht, als Jesus mit Waffengewalt verhaftet worden ist, ist er ja noch immer so mutig, sich dorthin zu schleichen und sich die Sache aus der Nähe anzuschauen. Aber als man ihn dann konfrontiert damit, er gehöre doch auch zu dem gerade Verhafteten, da wird's ihm richtig heiß und kalt und es geschieht genau das, was Jesus ihm vorausgesagt hatte. Er wird dreimal sagen, dass er Jesus nicht kennt. Ich habe mich gefragt, was eigentlich ist der Grund dafür, dass dieser Mann, der völlig verzweifelt, bitter weinend aus dieser Erfahrung herausgeht, 3 Tage später der Erste ist, der von den Männern zum Grab läuft, um zu überprüfen, ob das, was die Frauen sagen, stimmt. Wieso ist der Mann zurückgekommen? Was hat ihn, der so entmutigt war, wieder mutig gemacht? Darum soll es auch in diesem Gottesdienst heute gehen, um Ermutigung. Wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt lasst uns gemeinsam den Psalm 69 lesen. Das ist die Nummer 731 im Gesangbuch, 731. Und ich würde es gerne wieder so machen, dass ich beginne und Sie als Gemeinde dann die eingerückten Sätze lesen. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen und aus den tiefen Wassern. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich. Kommt, lasst uns anbeten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten und bekennen. Wenn wir, heiliger Gott, die Worte des Psalmbeters nachsprechen und dich bitten um Rettung vor der Flut und vor der Tiefe, die uns herabzieht, und vor den Feinden, die uns hassen, dann kommen uns in den Sinn die Flut der Sorgen, die täglich über uns kommen und die an uns nagen und uns manchmal über den Kopf wachsen. Die Tiefe von Verzweiflung über eine scheinbar ausweglose Situation, in der wir vielleicht gerade stecken. Und wir denken an eine Krankheit, die uns wie eine Feindin auflauert und unsere Gesundheit vernichten will. Gegen all diese Bedrängnisse suchen wir Zuflucht bei dir. Wir preisen deine Güte, o Gott, und bitten, vergib, dass wir angesichts deiner uns erwiesenen Treue dennoch so oft verzagen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns. Der Prophet Jeremia hat diesen Trost erfahren. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Wir beten, himmlischer Vater, dich bitten wir, lass uns schauen auf Jesus Christus, der uns Mut macht. Amen. Jetzt hören wir die Lesung.
Die Schriftlesung für heute steht in Philipperbrief 2, die Verse 5 bis 11. Die Erniedrigung und Erhöhung von Christus. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesen Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Lasst uns auf das gehörte Wort Gottes antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. wenn ich jener Petrus gewesen wäre, dann hätte es mir, glaube ich, total viel bedeutet, wenn einer der anderen Freunde zu mir gekommen wäre und mich in meiner Verzweiflung getröstet hätte und gesagt hätte, komm, komm mit, sei wieder dabei. Ermutigung geschieht immer durch jemand von außen, der etwas mitbringt, was man gerade nicht hat. Der Hebräerbrief versucht uns ganz viel diese Ermutigung zu geben. Einer, der von außen in schwierige Situationen hineinspricht. Und so hören wir jetzt die Sätze 1 bis 3 aus dem 12. Kapitel. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Unmittelbar vorher sind ganz viele der Menschen genannt mit Ereignissen aus ihrem Leben, deren Geschichten wir aus dem Alten Testament kennen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war. Sie konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, wir werden nicht aufgeben, oder? Sind wir als Kirche in der Gefahr, müde zu werden? Ist uns der Mut entfallen, den Auftrag zu leben, den Jesus uns gegeben hat? Lasst uns nicht aufgeben. Bist du, bin ich als Einzelner müde geworden? Offen und frei, gewinnend und furchtlos in der Nachfolge Christi zu leben? Gib nicht auf. Es könnte doch geschehen, dass das Lebensschicksal, durch das wir gerade gehen müssen, uns den Mut nimmt oder zu nehmen droht. Einsamkeit innerlich und äußerlich. Krankmachend. Krank fühlend, krank seiend. Aber wir werden nicht aufgeben, nicht wahr? Entmutigung haben die Christinnen und Christen im ersten Jahrhundert auch schon gekannt. Und der Hebräerbrief ist genau dafür geschrieben. Er will und kann ermutigen. Gebt nicht auf in eurem Lauf als Christinnen und Christen. Am frühen Morgen des 4. Juli 1952 gleitet Florence Chadwick auf der Insel Santa Catalina in die kalten Wasser des Pazifischen Ozeans. Es ist ein nebliger Tag, aber Florence ist fest entschlossen, als erste Frau von dieser Insel aus die 35 Kilometer zum Festland zu schwimmen. Sie wird von mehreren Beibooten begleitet. Von dort aus hält man die Haie von ihr fern, die es in diesem Teil des Pazifiks zahlreich gibt. nach 15 Stunden und 55 Minuten ist sie steif vor Kälte und bittet, aus dem Wasser gezogen zu werden. Ihre Mutter und ihr Trainer versuchen sie vom Beiboot aus zum Durchhalten zu bewegen, aber vergeblich. Sie ist am Ende. Zu diesem Zeitpunkt ist die Küste gerade noch 800 Meter weit entfernt. Auf die naheliegende Frage eines Reporters, warum sie so kurz vor dem Ziel aufgegeben habe, antwortet sie: Es war der Nebel. Wenn ich das Land hätte sehen können, dann hätte ich es geschafft. Der Nebel aber verhinderte, dass sie das Ziel sehen konnte, und es gab ihr das Gefühl, als würde sie immer und ewig im Nirgendwo unterwegs sein. Auch Christinnen und Christen können in einen solchen Nebel geraten. Das sind Zeiten, wo man den Durchblick verliert, wo einem unter Schicksalsschlägen der Sinn verloren zu gehen droht. Zeiten, in denen man sich und anderen einfach nur noch mit Zweifel begegnet. Zeiten, in denen man so müde ist, sich gegen den Lebenssturm zu stemmen. Es ist von herausragender Bedeutung, einen Sinn im Leben zu haben. Und diesen Lebenssinn brauchst du zur Orientierung vor Augen. Es war wichtig, dass Florence Chadwick das Ziel vor ihrem inneren Auge hatte, jawohl. Das hat sie ja zu einer unglaublichen Leistung gebracht, nahezu 16 Stunden im kalten Pazifik durchzuhalten. Aber offensichtlich hatten auch ihre Begleiter keinen Durchblick durch den Nebel. So konnten sie die Schwimmerin zwar anfeuern, weiter zu schwimmen, aber den entscheidenden Tick an Mut, nämlich zu sagen, hey, sind nur noch 800 Meter, den konnten sie auch nicht geben, weil sie selber keinen Durchblick hatten. Florence Chadwick hatte 2 Jahre zuvor den Ärmelkanal in beide Richtungen durchquert. Sie besaß also sowohl die körperliche Kraft als auch die geistige Kraft zu so einem Unternehmen. Schwimmen im offenen Wasser, das hat sie oft bezeugt, war ein Lebensgefühl für sie. Aber ohne das Ziel musste sie aufgeben. Hast du das Ziel vor Augen? Kommst du jeden Tag deinem Ziel als Christin näher? Das kann man nur beantworten, wenn man die andere Frage beantworten kann, wofür lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Einer sagt, der Sinn ist es, meine Pflicht zu erfüllen. Aber das ist nicht die Antwort auf die Frage, denn dann frage ich zurück, was ist denn deine Pflicht? Eine andere meint, der Sinn meines Lebens ist, fleißig zu arbeiten. Aber was unterscheidet mich dann von einem Pferd? Wieder ein anderer sagt, der Sinn meines Lebens ist es, Menschenleben zu retten, durch meine Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr oder als Rettungsschwimmer oder als Sanitäter. Aber warum rette ich Leben? Wozu ist das Leben der Geretteten da? Wer gibt Antwort auf diese Frage, wozu lebe ich? Die Antwort gibt am besten der, der das Leben geschaffen hat. Der hat sich nämlich etwas dabei gedacht. Gott spricht zu mir, sei mein Kind, rede mit mir, höre mir zu, ich liebe dich. Und Gott will auch von dir geliebt werden. Wenn ich das nicht tue, Wenn ich nicht täglich auf Gottes Stimme höre, wenn ich nicht täglich mit ihm rede, wenn ich nicht spüre, geliebt zu sein und wenn ich Gott nicht liebe, dann habe ich meinen Beruf als Mensch verfehlt. Halte das fest. Du bist Gottes Kind. Gib das nicht auf, niemals. Laufe mit der Gewissheit weiter, dass du ein von Gott geliebtes Kind bist. Denke beim Lauf an alle, die schon vor dir ihren Lauf hinter sich gebracht haben. Denke an Henoch, an Noah und an Sarah und Abraham und die anderen allen. Sie wollen dir Mut machen. Sie waren Menschen wie du und ich und haben bewiesen, dass es einen Unterschied macht, wenn Gott das Ziel und der Sinn meines Lebens ist. Henoch, das ist der Mann, der wissen wollte, was gefällt Gott? Er steht morgens auf und fragt, was gefällt dir, Gott, dass ich heute tun soll? Henoch betet und zählt nicht auf, was er sich von Gott alles wünscht, sondern er fragt, was willst du von mir? Wenn Henoch merkt, dass Gott über Henochs Nachbar nachdenkt, dann überlegt Henoch, was er dem Nachbarn Gutes tun kann. Und wenn Henoch merkt, dass Gott an den Bürgermeister denkt, dann will Henoch wissen, was Gott in seinen Gedanken beschäftigt. Was denkst du über den Bürgermeister, Gott? Und Henoch bleibt dran, bis es ihm Gott verraten hat. Nee, sag mal, Pfarrer, das klingt ja so, als wäre der Mensch mit Gott persönlich im Austausch. Aber so ist das auch. Geht das denn? Henoch ist ein erstaunlicher Mensch gewesen. Ja, das geht. Warum sonst ist er in Hebräer 11 als Vorbild genannt? Henoch ruft dir zu, hey, gib nicht auf. Halte fest am Vertrauen. Vertraue Gott, lauf weiter. Lauf deinen Lauf mit Jesus und auf Jesus zu. Noah ruft dir zu, hey, gib nicht auf. Noah ist ein bemerkenswerter Mensch. Er lebt in einer sehr dunklen Zeit. Die Menschen um ihn her sind völlig abgewandt von Gott. In ihrer Welt kommt Gott nicht mehr vor. Sie reden über Geldgeschäfte, über Einkauf und Verkauf und über Korruption. Sie reden über Gesundheit und machen das Gegenteil von dem, was gesund ist. In den großen politischen Fragen des Alltags spielt Gott für sie überhaupt keine Rolle. Sie kennen Krieg und Katastrophen, aber das führt sie nicht zu Gott, sondern eher noch weiter weg von ihm. Und sie lachen über den frommen Spinner Noah. Aber Noah lässt sich nicht irre machen. Er vertraut Gott. Und Gott vertraut Noah. Er vertraut ihm den Rettungsplan an. Und wenn die Menschen ihn für den Bau der Rettungsarche auslachen, dann bleibt Noah trotzdem an dem Auftrag, den Gott ihm gab. Gib nicht auf, erzählt sein Leben. Noah baut und baut und baut. Und die Leute spotten und spotten und spotten. Wo soll denn das Wasser herkommen, fragen sie. Oder sie rufen, hey, Spinner, bau dir doch lieber ein großes Haus. Da hast du wenigstens was davon. Von all dem Holz, das du hier schon in das Schiff verbaut hast, könntest du dir eine herrliche Villa gebaut haben. Hey, und mit großen Fenstern, nicht so einen dunklen Kasten, wie du dir da stehen hast. Aber Noah schüttelt nur den Kopf. Es gibt ja einen Grund, warum keine Fenster in der Arche sind. Und zum 100. Mal erklärt er den Leuten, dass sie sich doch Bitte selber an Gott wenden sollen, und er wird ihnen nichts anderes sagen, als dass er Gehorsam erwartet, wenn wir leben wollen. Lass dich nicht entmutigen, erzählt Noah mit jedem Bolzen, den er in die Balken der Arche schlägt. Abraham und Sarah vertrauen Gott, dass er ein neues Zuhause für sie hat. Und sie folgen seinem Ruf. Sie verstehen, dass ihre Heimat nicht in dieser Welt ist, sondern in der Welt, die Gott in der Zukunft vorbereitet. Und sie sind froh, dahin aufgebrochen zu sein, obwohl sie das Ziel noch nicht sehen. Sie vertrauen darauf, dass Gott sie dorthin führt. Wie? Das wissen sie beide nicht. Und auch wie man noch in hohem Alter einen Sohn bekommen soll, wissen die beiden nicht. Aber sie geben das Warten auf Gott nie auf. Gottes Verheißung ist für sie ein festes Fundament. Was Gott sagt, das bleibt unverrückbar. So lohnt es, die Zusagen Gottes anzuschauen und nicht aus dem Auge zu verlieren. Gottes Zusagen leuchten durch jeden Nebel des Alltags hindurch. Gib niemals auf. Auch du kannst an Gott bleiben und seinen Verheißungen vertrauen. Alle Verheißungen, die du in der Bibel findest, sie gelten dir, denn in Jesus erfüllen sich alle Verheißungen und dir ist versprochen, du kannst in Jesus sein. Du kannst Gott vertrauen, auch wenn du von der Erfüllung seiner Verheißung gerade nichts siehst. Schau zurück. Gott hat dich bisher in deinem Leben gebracht. Und schau zurück in das Leben der Gläubigen, die vor dir vertraut haben. Gib nicht auf. Und dann schau vorwärts. Was hat Jesus für dich getan? Jesus hat schon gelitten. Mehr als du. Aber er blieb ohne Sünde. Jesus hat schon die Tür zum Himmel aufgemacht. Jesus selber ist die Tür. Und du darfst eintreten. Du bist willkommen bei Gott. Jesus hat inzwischen die Herrschaft angetreten über alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Auch über deine Sorgen, auch über deine Verzweiflung, über alles. Jesus ist dein guter Hirte. Und wenn du erschöpft bist, dann trägt er dich. Jesus gibt nicht auf. Jesus gibt dich nicht auf. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Das Bürgerrecht im Himmel zu haben bedeutet, hier ist nicht mein Zuhause. Das Ziel aber liegt nicht im Nebel. Die Schwimmerin sah das Ziel nicht, weil sie im Nebel unterwegs war, aber wir haben das Ziel Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, klar und deutlich vor Augen. Wir können ihn jeden Tag sehen und ihn sprechen. Amen.
seht das Kreuz. Nichts anderes.
Es ist ein Vorrecht, mit Gott reden zu dürfen, und das wollen wir jetzt tun. Heiliger Gott, es tut echt gut, aus all dem, was uns so in unseren Tagen umgibt, herauszuschauen zu Menschen, die vor uns gelebt haben und die durch ihre Schwierigkeiten gegangen sind, im Vertrauen, dass du deine Zusagen einhältst. Tut gut, mit Noah zu sprechen und zu merken, hey, da war einer, der konnte sich einfach nicht irre machen lassen. Sich hineinzudenken in seine Welt und zu merken, dem geht's eigentlich genauso, wie es uns heute geht. So viele Dinge, die uns runterziehen wollen oder ablenken wollen. Und dann ist es so wichtig, im Gespräch zu sein mit dir. Danke, dass wir das hier und aller Orten dürfen. Danke, dass es dein Herzensanliegen ist, uns zu ermutigen. Danke, dass es dein Ziel ist, uns am Ziel zu sehen. Dass du mit großer Freude unsere Begegnung mit dir schon erwartest. So wollen wir alles, was uns bewegt, zu dir tragen. Wollen dich auch bitten für Menschen neben uns, die besondere Herausforderungen haben. Hier in Medenbach ist das Sebastian Diehl als Leiter des Hauses Erdbachtal mit den Bewohnern, die da drin sind, die zu einer besonders gefährdeten Gruppe an Menschen in unserem Land gehören und die auch zu einer Gruppe gehören, die besonders vereinsamt werden. Wir bitten dich um Weisheit für ihn, um Gesundheit, um gute Ideen, um Kraft und so wollen wir schauen nach Menschen, die wir ermutigen können. Und du wirst uns Menschen geben, die uns ermutigen. Wir beten in der Stille. Und dürfen schließen mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank euch für das Aussuchen der Lieder, für diesen Gottesdienst und das Begleiten uns mit der Musik, wie gut, dass es die gibt. Wir bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.